Hörzeitschrift des Blindenapostolates Südtirol vom April 2026. Dies ist eine Daisy-CD bestehend aus zwei Ebenen. Inhalt: Hörbriefkontakte vom April 2026. Wir wünschen gutes Abhören.
Kontakte. Ein Hörbrief, herausgegeben vom Blindenapostolat Südtirol mit Sitz im Blindenzentrum St. Raphael, Schießstandweg 36 39 100 Bozen. Telefon 0471 44 23 23. Internet www.blindenzentrum.bz.it.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 244. Ausgabe des Hörbriefs Kontakte vom April 2026. Zu dieser Ausgabe begrüßt euch wieder ganz herzlich die Veronika. Auf dieser Ausgabe hört ihr wieder verschiedene Berichte über stattgefundene Veranstaltungen. Ihr hört Interessantes über stattgefundene oder bevorstehende Initiativen hier im Blindenzentrum. Und wir haben etwas Erfreuliches zu berichten. Neugierig geworden? Ja, dann erzähle ich euch jetzt genauer, was euch auf diesem Hörbrief erwartet. Wir beginnen wieder mit dem Terminkalender. Im Anschluss an den Terminkalender hört ihr die Einladungen zu den landesweiten Hilfsmittelausstellungen, die heuer Ende April und Anfang Mai stattfinden werden. In der Rubrik Blick ins Blindenzentrum erzählen euch Linda Lubian und Aurora Regler über ihre Ausbildung zur Mobilitätstrainerin und LPF-Trainerin. Sie haben ihre Ausbildung im Februar diesen Jahres abgeschlossen. Was das jetzt für euch bedeutet, das werden euch die beiden frischgebackenen Mobilitätstrainerinnen auch erzählen. In der Rubrik Kinderzeit hört ihr einen Beitrag über den Eltern-Kind-Tag, der hier im Blindenzentrum am 14. März stattgefunden hat. Das Thema lautete Inklusion begleiten, emotionale Stärke für Eltern und Kinder. In der Rubrik Vom Blindensport erzählen euch Armin Bleichner und Christian Mayer über die Durchball-Italienmeisterschaft in Bozen. In der Rubrik Zu Gast im Blindenzentrum hört ihr ein Interview mit Elisabeth Gitzel über das Dunkelrestaurant, das hier im Blindenzentrum geführt wird. In der Rubrik Aus dem Apostolatsleben erzählt euch Peter über die Begegnungswoche 60+, die im Jänner hier im Blindenzentrum stattgefunden hat. Und in der Rubrik Wissenswertes hört ihr einen Ausschnitt aus dem Monatstreffen vom Februar zum Thema Demenz. Nun hoffen wir, dass für jeden von euch etwas dabei ist und wünschen euch gutes Abhören.
Terminkalender.
Veranstaltungen 2026. April 2026. 7. April. Frühlingsausflug für blinde und sehbehinderte Kinder und ihre Familien. 18. April. Jahreshauptversammlung des Blindenverbandes Südtirol im Blindenzentrum. Vom 18. bis 25. April. Psychologische Themenwoche im Blindenzentrum zum Thema sozial kompetent, trotz oder wegen meiner Sehbehinderung. 21. April, Jahreshauptversammlung des Blindenzentrums St. Raphael. Mai 2026, vom 7. bis 9. Mai, Tage der inneren Stärkung der kamelianischen Familie im Blindenzentrum. Vom 16. bis 23. Mai, Projektwoche, Frühlingswoche im Blindenzentrum. 20. Mai, Jahreshauptversammlung des Blindenapostolates Südtirol im Blindenzentrum. 27. Mai, Wallfahrt nach Maria Weißenstein. Vom 30. Mai bis 6. Juni, Kulturreise des Blindenapostolates Südtirol nach Umbrien und Toskana. Juni 2026, vom 21. Juni bis 4. Juli, Mehraufenthalt für Mitglieder der Landesgruppe Südtirol des italienischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Tirrenia. Juli 2026, 14. Juli, Einkehrtag der karmelianischen Familie am Grab von Maridl in Lüssen. Vom 27. bis 30. Juli Sommertage zum Thema Theater für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche im Blindenzentrum. Informationen zu Veranstaltungen und regelmäßigen Angeboten. Von Oktober bis Mai finden im Blindenzentrum jeden ersten Dienstag die Monatstreffen in deutscher Sprache um 19 Uhr statt und jeden dritten Dienstag um 15.15 Uhr die Monatstreffen in italienischer Sprache. Für die Teilnahme ist keine Anmeldung erforderlich. Abendliche Tandemausflüge werden von der Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportgruppe Südtirol von Ende April bis Ende September mit Startpunkt beim Blindenzentrum St. Raphael um 18 Uhr organisiert. Immer mittwochs von 19 bis 20 Uhr finden Turnstunden mit Alberto Dallo Specchio im Blindenzentrum statt. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Südtirol veranstaltet die Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportgruppe Südtirol Yogakurse am Donnerstag von 14.45 Uhr bis 16.15 Uhr und von 16.45 Uhr bis 18.15 Uhr im Blindenzentrum. Torballtrainings finden während des Schuljahres donnerstags zwischen 19 und 21 Uhr in der Turnhalle der Carducci-Schule in Bozen statt. Torball ist ein beliebter Mannschaftssport für blinde und sehbehinderte Menschen, welcher mit einem Klingelball gespielt wird. Im Blindenzentrum werden laufend Keramikkurse für alle Interessierten angeboten. Informationen oder Anmeldungen erfolgen entweder über die Rezeption des Blindenzentrums, über das Blindenapostolat Südtirol oder direkt bei der Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportgruppe. Initiativen des Blindenverbandes werden auf der entsprechenden Internetseite veröffentlicht. Noch ein Hinweis zu den Veranstaltungen. Der Veranstaltungskalender wird laufend auf der Webseite des Blindenzentrums und des Blindenapostolates aktualisiert. Termine können sich ändern und es kommen neue Veranstaltungen hinzu.
Einladung zu landesweiten Hilfsmittelausstellungen. Das Blindenzentrum St. Raphael veranstaltet dieses Jahr wieder mobile Ausstellungen von Hilfsmitteln für blinde, sehbehinderte und hörsehbehinderte Menschen in den verschiedenen Bezirken. Es werden verschiedenste Hilfsmittel ausgestellt und es besteht die Möglichkeit, diese vor Ort auszuprobieren und sich vom geschulten Fachpersonal des Blindenzentrums beraten zu lassen. Unter anderem stehen folgende Hilfsmittel zur Verfügung: vergrößernde Sehhilfen von der Lupe bis zum Bildschirmlesegerät, Vorlesesysteme, auch mit künstlicher Intelligenz, Alexa, Computer mit Vergrößerungs- und Sprachausgabesoftware, Handys mit Vergrößerung und Sprachausgabe, iPhone, sprechende Hilfsmittel für den Alltag, Haushalt und medizinische Hilfen, Abspielgeräte für Hörbücher, Spiele für sehbehinderte und blinde Kinder und Erwachsene, Hilfsmittel für Orientierung und Mobilität. Zudem wird eine Mitarbeiterin der Landesgruppe Südtirol des italienischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes während der Veranstaltung über die Finanzierung von Hilfsmitteln, die diversen finanziellen Leistungen für Zivilblinde und andere Dienstleistungen informieren. Nun zu den Terminen der Hilfsmittelausstellungen. In Bruneck, in der alten Turnhalle, am Rathausplatz 8, am Montag, den 27. April, von 10 Uhr bis 17 Uhr, mit der Teilnahme von Eschenbach und Voice Systems. In Brixen, an der Cusanus Akademie, im Seminarplatz 2, am Mittwoch, den 29. April, von 10 Uhr bis 17 Uhr, mit der Teilnahme von Eschenbach und Voice Systems. In Schlanders am Bürgerheim St. Nikolaus von der Flühe in der Dr. Karl Tinzelstraße 19 am Montag, den 4. Mai von 12 bis 18 Uhr mit der Teilnahme von Eschenbach und Voice Systems. In Meran am Liebeswerk in der Goethestraße 15 am Mittwoch, den 6. Mai von 10 bis 17 Uhr mit der Teilnahme von Eschenbach und Voice Systems. In Bozen am Blindenzentrum St. Raphael im Schießstandweg 36 am Freitag, den 8. Mai von 10 bis 17 Uhr und am Samstag, den 9. Mai von 9 bis 12 Uhr mit der Teilnahme von Eschenbach, Voice Systems und Tiflo System. Wir bitten Sie, diese Einladung auch in Ihrem Bekanntenkreis weiterzugeben. Die Ausstellung ist nicht zuletzt auch ein Treffpunkt, um mit Betroffenen und Fachpersonen ins Gespräch zu kommen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Das Team der Rehabilitationsdienste des Blindenzentrums St. Raphael und der Präsident Nikolaus Fischnaller.
Blick ins Blindenzentrum.
Hallo zusammen. Wir sind Linda
und Aurora
und haben vor kurzem eine Ausbildung abgeschlossen, die uns sehr am Herzen liegt. Nach 2,5 Jahren Ausbildung in Florenz sind wir nun Trainerinnen für Orientierung und Mobilität sowie für lebenspraktische Fertigkeiten für blinde und sehbehinderte Menschen geworden.
Aber was bedeutet das eigentlich konkret?
Als Trainerinnen für Orientierung und Mobilität begleiten wir Menschen mit Sehbehinderung und Blindheit auf ihrem Weg zu mehr Selbstständigkeit und Sicherheit in der Fortbewegung. Dabei arbeiten wir an ganz praktischen Fähigkeiten, sich im Raum orientieren, Bezugspunkte erkennen, Straßen sicher überqueren, öffentliche Verkehrsmittel nutzen oder den weißen Langstock richtig einsetzen.
Daneben gibt es auch den Bereich der lebenspraktischen Fertigkeiten. Hier geht es um Aktivitäten des täglichen Lebens, die Wohnung organisieren, kochen, Kleidung auswählen und kombinieren, die persönliche Hygiene selbstständig bewältigen oder Hilfsmittel und Technologien nutzen, die den Alltag erleichtern.
Unser Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, mehr Selbstständigkeit, mehr Sicherheit und mehr Bewegungsfreiheit im Alltag zu gewinnen.
Wir freuen uns sehr, diesen Weg abgeschlossen zu haben und unsere Kompetenzen nun blinden und sehbehinderten Menschen zur Verfügung stellen zu können.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Kinderzeit.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir möchten euch jetzt über unseren Eltern-Kind-Tag berichten, der hier im Blindenzentrum stattgefunden hat. Zuerst erzählt euch Daniela Fritscher über die gemeinsamen Programmpunkte mit Eltern und Kindern und über den Teil, der mit den Erwachsenen gestaltet wurde. Anschließend erzählt euch Stefanie über die Programmpunkte, die mit den Kindern veranstaltet wurden, und einige Kinder melden sich auch selber zu Wort.
Hallo an alle. Ein kleiner Rückblick auf unseren gemeinsamen Eltern-Kind-Tag von Samstag, 14. März im Blindenzentrum. Es hat uns schon ganz riesig gefreut, dass sich so viele Familien gemeldet haben. Wir waren 7 Familien, wo die Eltern dabei waren, die Kinder mit Sehbeeinträchtigung und auch die Geschwisterkinder. Es war ganz eine bunte, gemischte Gruppe, die ganz aktiv und lebhaft von Anfang an war. Es hat sich auch gezeigt, wo wir gemeinsam in den Tag eingestartet sind. Das heißt, gemeinsam Eltern, Kinder, Geschwisterkinder, wir von der Frühförderung und Schulberatung und die Veronika als Psychologin. Wir haben einen ersten gemeinsamen aktiven Teil gemacht mit dem Schwung durch. Und es war ganz, ganz schön zu sehen, dass die Kinder das ganz schnell umgenommen haben, ganz schnell getastet haben, sich gleich drauf eingelassen haben und eine riesen Begeisterung gehabt haben im Grunde mit ganz, ganz wenig. Es war auch etwas von Ersten, was die Eltern danach noch in der Elterngruppe gesagt haben, wie schön das für sie auch zu sehen war, die Gruppe gemeinsam und das Starke von der Gruppe und dann die Begeisterung von der Gruppe.
Schmeiß rein! Letzte Runde!
Danach sind dann die Veronika und ich in die Elterngruppe gegangen und haben die Elterngruppe geleitet, während die Frühförderinnen und die Schulberaterinnen den Kinderteil übernommen haben. Und beim Elternteil war die Elterngruppe ganz, ganz eine aktive, offene Gruppe. Sie haben von Anfang an ganz fest selber Beiträge gegeben, sich selber auch Fragen beantwortet, aus eigenen Erfahrungen aus. Es war ganz, ganz eine wertschätzende Atmosphäre, die für uns ganz ganz schön war zu sehen. Und wo ganz klar rausgekommen ist, etwas vom Wichtigsten ist das Netzwerk, etwas vom Wichtigsten ist so das Gemeinsame. Das war auch einer von den ersten Beiträgen von einer Mama, die dann gesagt hat, was für mich halt so schön zu sehen ist, dass es noch Familien gibt, die ähnliche Herausforderungen haben, die ähnlichen Alltag haben. Und das habe ich bis jetzt noch nicht so gespürt gehabt, bis jetzt noch nicht so gehabt, dass ich mich kann einfach auch vernetzen, dass ich mich kann austauschen. Und das freut sie eben ganz, ganz, ganz fest. Und da ja, war für uns ganz schön zu sehen, wie sie sich ganz schnell untereinander gefunden haben, auch Kontakte am Ende ausgetauscht haben und ein kleines Netzwerk unter ihnen aufgebaut haben. Wir sind in die Elterngruppe gestartet, haben am Anfang die Erwartungen geklärt, die Wünsche der Eltern geklärt, sind mit dem Thema der Inklusion gestartet. Wie läuft der Alltag ab? Wie läuft die Inklusion ab? Wo gibt es die Herausforderungen? Und dann sind wir wirklich einfach auch nochmal drauf eingegangen, was sind unterstützende Faktoren für die Inklusion? Wie können die Eltern und dann auch die Kinder mit Hindernissen umgehen? Welche Strategien gibt es? Und da war es auch ganz schön zu sehen, dass die Eltern ganz, ganz viele Lösungen schon selber gehabt haben, beziehungsweise sich gegeneinander, untereinander einfach geben haben. Ein kurzer Teil war dann auch, wie sie mit dem Kind über die Diagnose der Sehbeeinträchtigung sprechen können, wie sie damit umgehen können mit dem Kind, wo man einfach gemerkt hat, es gibt Eltern, die das schon ganz, ganz fest machen und die dann auch in die anderen Eltern ganz fest geholfen haben, die da schon mehr Erfahrung haben. Ja, dann hat es noch einen praktischen Teil gegeben, wo die Eltern selber Tasterfahrungen, also mit dem geschlossenen Augen, mit der Augenbinde gemacht haben und wo es aber auch darum gegangen ist, nochmal aufzuzeigen, so eben einen Weg zu gehen. Was braucht es um den Weg zu gehen und was passiert, wenn da plötzlich ein Hindernis in dem Weg ist. Und nach der Mittagspause sind wir wieder mit einem gemeinsamen Teil gestartet, also wieder mit den Kindern, Eltern gemeinsam mit einer Entspannungseinheit und danach auch nochmal mit einem motorischen Teil, wo wir ein Liedl getanzt haben. Und am Nachmittag haben wir uns in der Elterngruppe ein bisschen darauf konzentriert, was sind die Ressourcen, die Stärken beim Kind, wie kann ich die Ressourcen ganz, ganz fest stärken und wie kann ich mich auch ganz fest auf die Ressourcen konzentrieren. Wir haben den Tag abgeschlossen mit einem gemeinsamen Teil, wo wir einfach auch nochmal so das vom Netzwerk gewählt haben, ein bisschen veranschaulichen mit einem Seil, das wir alle ganz fest gehabt haben, wo man auch nochmal schauen kann, wie eng kann ich zusammengehen, wie weit kann ich auseinandergehen. Resümee von dem Tag war, die Eltern waren alle ganz begeistert, haben mir einen Eindruck gehabt und es ist ganz, ganz fest der Wunsch geäußert worden, dass die Treffen regelmäßig gemacht werden, also mindestens einmal im Jahr, so Eltern-Kind-Tage im Blindenzentrum gemacht werden. Das hat uns natürlich mega gefreut und zum Kinderteil lassen wir dann noch die Frühförderinnen genau berichten.
Der Eltern-Kind-Tag war nicht nur ein interessanter Tag für die Eltern, sondern auch für die Kinder und Geschwisterkinder. Damit eben die Eltern gekannt haben, ungestört im Vortrag von der Veronika genießen, haben wir derweil mit den Kindern und mit den Geschwisterkindern einen tollen, bunten Samstag im Blindenzentrum verbracht. Wir haben zum Beispiel mit ihnen nette Bewegungs- und Tanzspiele gemacht. Wir haben viele Ratespiele und Rätsel gemacht. Wir sind mit den Kindern auch im Freien gewesen und haben einmal den großen Garten vom Blindenzentrum erkunden. Wir haben auch tolle Bewegungsparcours aufgebaut. Und natürlich auch haben wir für die Kinder eine Osterbastelei vorbereitet, wo sie nur zum Abschluss alle gekannt haben, ein Osternestl mit heimnehmen, mit Osterschokolade-Eier. Die Kinder waren auch interessiert, die Punktschrift zu lernen. Dann haben wir auch eine kleine Schreibwerkstatt gehabt, wo sie gekannt haben, mal die Punktschrift kennenlernen und auch mit der Braillemaschine einzelne Wörter und Satzlern schreiben. Es war ganz, ganz ein schöner, bunter Tag. Und auch die Kinder, in diesem hat es richtig gut gefallen, weil sie die Möglichkeit gehabt haben, andere Kinderlein aus ganz Südtirol mit einer Sehbeeinträchtigung kennenzulernen. Und auch die Geschwisterkinder haben die Möglichkeit gehabt, sich mit anderen Geschwisterkinderlein auszutauschen. Und es war wirklich ein sehr gelungener Tag.
Ich bin der Toni und ich bin 7 Jahre alt. Ich war an die Boden und habe Blindenschrift geschrieben.
Ella, was hat dir heute am allerbesten gefallen im Blindenzentrum?
Ist es.
Was noch?
Der Garten.
Der Garten?
Das Glücksrad.
Was haben wir mit dem Glücksrad getan?
Geld dreht.
Genau, und dann, was hat man gekannt? Eine
Hand, ein Auto und eine Puppe.
Und je nachdem, was wir getastet haben, haben wir ein Lied dazu gesungen. Welche Lieder haben wir gesungen?
Meine Hände sind verschwunden.
Und was haben wir noch gesungen?
Es geht vom Kopf bis Fuß.
Ja, der Körperteil plus. Und was noch?
Und die
Räder vom
Bus.
Die Räder vom Bus.
Wir singen jetzt im Chor.
Es geht vom Kopf bis Fuß.
Blindensport.
Hallo, grüß den Caller. Da ist der Armin.
Und der Christian.
Und wir werden jetzt ganz einen kurzen Moment eben über das Torball und was wir in der letzten Saison immer so Erfolgen erreicht haben und über die letzte Italienmeisterschaft über den ersten Spieltag von der Saison 25-26, die wir in Porzen organisiert haben. Die Saison 24-25 war eine recht erfolgreiche für die Blinden- und Sehbehinderten-Sportgruppe Südtirol. Wir sind eben amtierende Italienmeister, haben eben auch die Coppa Italia gewonnen und die Supercoppa. Und bei der Supercoppa haben wir eben am Spiel der amtierende Italienmeister gegen den Pokalsieger. Und haben wir eben gespielt der Franz Gatscher, der Peter Mayer, der Christian Mayer und der Armin Bleichner. Und haben wir eben durchrichten, eben in einem Jahr eben alle drei Titel zu gewinnen. Und deswegen war es letztes Jahr sehr erfolgreich. Und jetzt werde ich der Christian einen kurzen Moment eben berichten über das 50. internationale Torballturnier und über den Italienmeisterschaftsspieltag in.
Danke, Armin. Wir haben eben jetzt im November haben wir das internationale Torballturnier ausgerichtet. Das war die 50. Ausgabe von unserem Turnier. Also das ist das älteste Torballturnier, was wir weltweit, europaweit in dem Moment im Torball haben. Wir haben uns überlegt, erstmal ein bisschen etwas Spezielleres machen wollen. Einfach das 50. als einen inoffiziellen Europacup machen. Deswegen haben wir die Landesmeister für Deutschland, Belgien, Schweiz, Frankreich und Österreich eingeladen und natürlich Italien. Und Sam sind wir auch mal errichtet, in Titel zu holen. Deswegen haben wir eigentlich dann nicht nur drei Titel geholt, sondern sogar einen vierten eigentlich. Deswegen ist auch Trophäenschrank wird jetzt allebei größer. Und mit den Ergebnissen haben wir eigentlich gekannt, super in die neue Saison starten. Also Saison 2025-26, die Ende Februar und Anfang März mit dem Spieltag in Bozen angefangen hat, den wir in dem Moment eben selber organisiert haben. Wir stellen das Jahr wieder zwei Mannschaften in der Serie A, und zwar Südtirol 1 bestehend aus Peter Mayer, Franz Gatscher, Manfred Wieser und Manuel Nitz. Und Südtirol 2, also der amtierende Italienmeister, bestehend aus Gabriel Psenner, Armin Bleichner, Markus Sturfer, Willi Augschöll und mit mir, Christian Mayer. Und unser Ziel, so gut wie möglich abzuschließen. Momentan schaut es ganz gut aus. Also wir haben im ersten Spieltag in Bozen haben eigentlich beide Mannschaften sehr gut abgeschlossen. Also Südtirol 2 hat leider ein Spiel verloren gegen Südtirol 1 und Südtirol 1 hat auch sehr gut abgeschlossen und haben einige wichtige Punkte mitgenommen. Und jetzt am zweiten Spieltag, beziehungsweise zweiten Wochenende, sind wir jetzt in Torino gewesen, also haben wir am vergangenen Wochenende, 28. und 21. März, sehr gute Ergebnisse haben gebracht. Also Südtirol 2 hat alle für seine 6 Spiele gekannt, richten zu viel gewinnen gegen teilweise sehr starke Gegner. Und Südtirol 1, obwohl sie ersatzgeschwächt waren, weil der Manfred kurzfristig krankheitsbedingt gemisst hat, absagen, haben sie am ersten Tag gleich ein Spiel gegen Settecoli verloren. Und den Sonntag haben sie auch ein Spiel verloren gegen Enna, Fuca, also für Sizilien. Und zwei Ausgleich haben sie gemacht gegen Torino und einen Ausgleich gegen Augusta. Deswegen haben sie sehr, sehr gut abgeschlossen, obwohl sie in dem Moment leicht zu dritt gewesen. Und jetzt ist unser Blick weiter Richtung in die Zukunft. Dann spielen wir am 9. 10. Mai sind wir in Reggio Calabria, wo es in dem Moment um einen Titel geht. Also wir haben noch sehr starke Gegner. Also wir spielen noch gegen den zweiten von der Tabelle, gegen den dritten und gegen den fünften. Deswegen kann alles möglich sein. Aber wichtig ist uns, dass alle Spaß bei der Sache haben und Lust haben, unterwegs zu sein, Sport zu betreiben. Und selbst für uns einmal ist das Wichtigste. Danach haben wir auch noch unsere Serie B-Mannschaft, wo wir in dem Moment eine gemischte Mannschaft an den Start schicken, also Damen und Herren zusammen. Jetzt haben wir einmal in Daniel Zelger, Magdalena Hofer, die Greta Vieheider, die Birgit Luhn, Annemarie Innerhofer und da hatten eben auch seinen Emotionsspieltag in Messina gehabt. Die zweiten werden sie dann in Bergamo haben und danach dann Ende Mai in Isernia in Molise. Deswegen, es war ein kleiner Input von der Torballgruppe. Wir hoffen, es wird uns weiterhin allen die Daumen drücken und uns fest unterstützen, weil wenn wir ein Ergebnis machen, dann ist es nicht leicht für uns als Sportgruppe, sondern ich glaube für die ganzen Blinden und Sehbehinderten in Südtirol, dass wir nach außen hin sagen, was mir alles imstande sind. Deswegen wünsche ich mir eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Zu Gast im Blindenzentrum.
Hallo an alle Zuhörer. Ich bin heute mit der Elisabeth. Und wir werden eigentlich heute wie das Angebot für ein Dunkelrestaurant näher bringen, das es im Blindenzentrum St. Raphael gibt. Hallo Elisabeth.
Ja, hallo Peter und grüß dich alle miteinander.
Elisabeth, seit wann gibt es denn schon das Dunkelrestaurant im Blindenzentrum?
Ja, ich habe selber jetzt erst noch ne denken gemisst, aber es ist ja so, dass wir zum 25-jährigen Bestehen von einem Blindenzentrum haben wir am Tag der offenen Tür gemacht und alle möglichen Angebote. Und unter anderem hat der Nikolaus da unterirdisch die Möglichkeit schaffen gelassen, eben, dass wir einen Parcours im Dunkeln machen können. Und Sam haben wir nachher auch Kaffee angeboten bei der Sam-Gelegenheit. Er war zum 25-jährigen. Und Sam kann ich mich noch erinnern, dass der damalige Caritas-Direktor, der Schweighofler, der Heiner da war, der hat gesagt hat, na, wieso macht's denn da nicht ein Essen im Dunkeln? Ich darf schon kommen mit meinen Mitarbeitern. Und dann haben wir selber so durchdenkt und um die Möglichkeiten analysiert, wie es halt möglich war und haben es dann einfach einmal probiert, einmal zum Mittag und effektiv ist dann der Heiner gekommen mit der Gruppe und haben gesehen, dass das eigentlich gut umkommt und so hat sich das noch eigentlich entwickelt und ab Sam haben wir dann halt eben zuerst einmal die Woche, dann zweimal die Woche. Im Anfang war ich ziemlich allein und dann auch die Vormerkungen allein umgenommen und die Einteilungen noch und alles. Dann ist die Annemarie gleich einmal dazugekommen, eben sozusagen, also die ersten Jahre waren in erster Linie die Annemarie und die. Und dann haben wir dazu geholt, wer halt da war. Oft einmal hat die Philo geholfen, der Specht geholfen. Also alle möglichen Leute, der Klotz Richard damals und die Maria und die Marion. Also alle möglichen Leute haben einfach einmal mitgeholfen. Aber halt so die ersten Jahre war ich eigentlich schon allem dabei, wo ich mich heute noch frage. So neben der normalen Arbeit muss ich jetzt rückwirkend staunen, wie das möglich war. Und so hat sich's dann entwickelt und ist einfach so gut umgekehrt. Bei den Leuten. Man hat einfach gesehen, dass es absolut Sinn macht und dass wirklich Leute großes Interesse haben. Und so sind nachher auch einfach die Jungen alleweil mehr reingestiegen und jetzt läuft es wirklich ganz super, wo wirklich so eine schöne Gruppe ist, die was eingeteilt wird. Magdalena, Christian, Peter, ja, ich zähle sie jetzt gar nicht alle auch, aber auf alle Fälle, die wirklich regelmäßig Dienst machen. Zweimal die Woche, also jeden Dienstag und jeden Mittwoch wird es angeboten von Oktober bis April, also einfach gleich in die Wintermonate. Und wo sie sich wirklich anwechseln, jeweils zwei braucht es pro Abend. Also wir machen es sicher nicht aus kommerziellen Gründen, weil hell tat sich unter den Strich jetzt nicht so auszahlen, dass sich draus Aufwand auszahlt. Aber es ist vor allem eine wahnsinnig gute Möglichkeit zum Sensibilisieren. Es ist eine gute Möglichkeit, die bei den Leuten in Erinnerung bleibt. Also wir brauchen da keine Werbung zu machen. Das passiert wirklich mit Mund-zu-Mund-Propaganda. Ist eigentlich auch ganz klar, weil ich meine, die Leute untereinander, wenn sie essen, dann automatisch geht die Rede oft, du, jetzt habe ich mal im Dunkeln gegessen oder so. Sag mal, das spricht sich wirklich ganz gut selbstständig weiter, ohne dass wir da etwas recht dafür tun müssen.
Und eben, es ist für die Sensibilisierung ja praktisch, um auch wieder zu lernen, wie es ist, in der Dunkelheit zu sein. Und wie läuft denn so ein Abend ab?
Jedenfalls melden sich die Leute an der Rezeption werden sie nachher eingeteilt. Wir haben ursprünglich 12 Plätze gehabt, mittlerweile haben wir maximal 18 Plätze. Im Schnitt sind so 14, zwischen 14 und 16 Leute, die jetzt einmal sagen. Und dann, wenn die Leute kommen, nachher ist an der Rezeption, sind schon die zwei, was Dienst haben und empfangen die Leute und nachher wird ihnen erklärt, dass sie jetzt halt in Dunkeln gehen, dass sie Handy ausschalten müssen und alle Lichtquellen eliminieren. Und dann werden sie zuerst durch einen Parcours geführt, wo sie einfach die Sinne instimmen können, wo sie mal ein bisschen tasten können, fühlen können, Sachen erkennen können, wo sie sich einfach schon einmal inlassen auf die Sinne, die sie jetzt einfach zur Verfügung haben, wenn der Sehsinn wegfällt. Von seinem gehen sie dann direkt ins Restaurant, dann werden sie zu den Plätzen begleitet und nachher sind eben die zwei Bedienungen, die was die Informationen geben, die zwei, drei Sachen, was halt wichtig ist, was sie wissen müssen an dem Abend. Das Menü ist ein Überraschungsmenü, also sie können bei der Anmeldung zwar umgeben, ob sie jetzt vegetarisch oder normal wählen, aber sie kennen das Menü nicht, weil hell gehört einfach zur Erfahrung dazu, einfach auch zu erkennen, was man Grottist, sagen wir jetzt einmal. Sie müssen sich selber einschenken, gehört auch zur Erfahrung dazu, selber in Salat anmachen. Also es werden natürlich ein paar Sachen ganz bewusst eingebaut, wo sie einfach selbst Erfahrung machen können. Was mir allem voll gefällt, ist einfach, dass da ja auch wildfremde Leute miteinander am Tisch zu sitzen kommen, die sich einfach ganz ineinander da eben kennenlernen, als wie es normal passieren tat. Also in einem normalen Restaurant hat niemand zu in einem Tisch, wo er Leute nicht kennt, logischerweise. Und in dem Fall müssen die untereinander reden, sein aufeinander umgewiesen, weil sie sich die Flaschen reichen müssen. Und da entstehen oft so viele nette Gespräche einfach auch unter ihnen, wo ich oft auch gesehen habe, als die Nachbarn gehen, weil sie wieder im Hellen waren, haben sie sich noch Telefonnummern ausgetauscht oder einfach ausgemacht, dass sie sich wieder treffen. Also das ist so ein Nebenaspekt, der mir voll gut gefällt in dem ganzen Leben.
Ich selber habe jetzt vor 1,5 Jahren angefangen als Kellner. Mit dir das erste Mal. Und ich muss sagen, es ist brutale Beschienz. Besonders so eben, wie du sagst, die Sozialisierung für die Leute, dass auch wenn sie sich erst noch nicht kennen und danach gehen sie oft aus, wie wenn sie beste Kollegen waren. Und oft ihre sind in Anfang halt so ein bisschen skeptisch, ob ich da der Richt zu essen und ob ich das schaffe. Aber am Ende, da richten es alle. Und es ist brutale Beschienz, das Dunkelrestaurant. Und ich hoffe, das machen wir noch viele Jahre weiter.
Eben, das ist einfach toll, dass du eben wirklich auch als Junge jetzt einfach eingestiegen seid und du einfach das Zeng selber auch gefällt. Also das finde ich total toll, weil es ist schon eine total gute Gelegenheit der Inklusion im umgekehrten Sinn. Also in dem Fall ist ja so, dass wir Blinde einfach schon im Vorteil sein in dem Fall und das so einfach einmal umgekehrt ist und dass wir etwas geben können und bieten können und nicht allem ungewiesen sein, als die anderen ins Geben und bieten, sondern da können wir einfach das Ganze mal umgekehrt sehen. Und ich finde das einfach aus dem Aspekt auch total toll. Was mich auch noch komplett überrascht, ist, dass so viele Leute wirklich interessiert sein, was eine Sehbehinderung ist, was eine Blindheit ist, wie man lebt, wie man tut. Das war von Anfang an eigentlich nicht einmal mein erstes Ziel, sondern mir ist allem darum gegangen, dass die Leute einfach einen besonderen Abend erleben können und einfach sich selber kennenlernen und einfach auf einer anderen Ebene eine Selbsterfahrung machen. Das war allem eigentlich so mein erster Gedanke. Ich sehe jetzt alleweil mehr, dass die Leute wirklich ganz großes Interesse haben und auch die Gelegenheit gern nutzen, um Sachen zu erfragen, wie es ihnen eben geht, die was halt weniger sehen oder nicht sehen. Halt, glaube ich, kannst du auch bestätigen, Peter.
Ja, ich kann das vollkommen bestätigen, aber ich glaube auch, dass die Hemmschwelle geringer ist, weil man in der Dunkelheit. Weil wenn du jemanden auf der Straße sehen darfst mit einem Blindenstock, dann darfst du den nie unreden und fragen, wie viel siehst du, wie siehst du. Mhm. Aber da in dem Moment sehen sie die nicht. Und nachher fühlen sie sich vielleicht wohler, jetzt solche Fragen zu stellen. Und das ist für mich ein bisschen, weil mich stört es jetzt nicht, über meine Sehbehinderung zu reden. Aber logisch ist, dass mir jetzt jemand unredet, wird nie passieren. Aber da im Dunkelrestaurant fragen sie halt und gefällt mir auch voll gut, immer nicht drüber zu erzählen.
Ja, in Anfang war es sogar so, haben wir noch einen Raucherraum, also neben dem Raum, wo das Dunkelrestaurant stattfindet, ist noch ein Raum und dann ist der Raucherraum allem gewesen. Und dann haben wir in Anfang war es, haben wir noch ganz viele Leute geraucht und sind das auch gewöhnt gewesen, sie rauchen nach Nessen. Nachher haben wir ins Almau geteilt eben, ich bin halt mit den Rauchern in den Raucherraum gegangen und eigentlich ist da direkt fast ein bisschen so eine Situation von Gruppenarbeit entstanden. Also da sind auch Gespräche gewesen, die du sonst nie führen darfst und Leute, die sich auch geöffnet haben, wie es sonst nicht war. Und der andere hat inzwischen in dem von Restaurant gekannt, Sachen erklären. Also praktisch hat sich die Gruppe ja wie ein Auge geteilt. Und der Aspekt war von Anfang an eben einfach schon dabei. Was ich auch noch beobachte, dann sind jetzt, sagen wir gerade bei den Jungen, sagen wir, bald neue Leute dazugekommen sind, sind Arbeiten helfen, dass für einige wirklich auch so war, dass sie selber einmal über sich zu reden oder über die Sehbehinderung zu reden oder darüber gefragt zu werden und darüber reden zu dürfen und auch in einem Rahmen, in einem geschützten Rahmen, sagen wir mal, in einem dunklen Rahmen, hat auch einen Aspekt gehabt, der bei den Leuten selber, also bei den Betroffenen selber, auch noch einmal zusätzlich einfach auch etwas gebracht hat.
Ja, das stimmt auf jeden Fall, dass das einfach ein geschützter Rahmen ist, wo man sagen kann, da kann man jetzt auch selber als Sehbehinderter auch drüber reden, wo die niemand verurteilen wird und so. Das ist auf jeden Fall auch so, weil ich früher, eben auch durch das, dass mich niemand gefragt hat wegen meiner Sehbehinderung, aber vor allem auch durch das, dass ich nie drüber geredet habe, so im Dunkelrestaurant rede ich halt wöchentlich drüber. Und dann ist das auch nochmal etwas anderes. Danke, Elisabeth, für das Interview.
Danke, Peter.
Sehr schön. Und wir sehen uns das nächste Mal im Dunkelrestaurant.
Aus dem Apostolatsleben.
Rückblick auf die Begegnungswoche 60+ vom 10. bis 17.01.2026. Unsere heurige ehemalige Seniorenwoche unter dem neuen Namen Begegnungswoche 60+ stand unter dem Motto Gelassenheit leben. Am Samstagabend trafen sich 12 Teilnehmer aus verschiedenen Landesteilen zu einer Vorstellungsrunde. Gleich am Sonntag fand zum Auftakt um 10 Uhr der traditionelle Gottesdienst mit Dekan Vitus Deaco statt. Umrahmt wurde die Heilige Messe vom Männergesangsverein Gries, die uns beim anschließenden Umtrunk noch bis zum Mittagessen mit bekannten Liedern unterhielten und zum Mitsingen einluden. Nach einem Spaziergang auf der Gunschnapromenade stimmten wir uns auf das Wochenthema ein mit Räuchern und verschiedenen Kräutern in Form von Düften und Tees. Weiters machten wir verschiedene Atemübungen, um Gelassenheit zu üben, mit der Kräuterpädagogin und Teesommeliere Alexia Zöckeler. Am Montagvormittag beschäftigten wir uns mit der bewährten Referentin Hildegard Kreiter mit unseren Talenten und Stärken. Sehr überrascht wurden wir am Nachmittag, wie vielseitig Südtirols Apfelsorten sind, was wir alles ertasten, riechen und schmecken können und die Vielfalt der Möglichkeiten, wie wir die verschiedenen Sorten in der Küche einsetzen können. Den Abend ließen wir beim bereits traditionellen Barabend mit Quiz und Spielen ausklingen.
Hallo, ich heiße Peter und war dieses Jahr das erste Mal als Begleitung und Unterstützung für Claudia und Margaret bei der Begegnungswoche 60+ dabei. Der Dienstag begann am Morgen mit dem Turnen mit Franz Gatscher. Danach wurden Reliefbilder aus Gips mit Unterstützung von Marlies modelliert. Dabei wurde Gips auf eine Leinwand aufgetragen und mit Hilfe von verschiedenen Werkzeugen wurden Muster in den Gips eingearbeitet. Dabei war der Fantasie jedes Einzelnen freien Lauf gesetzt. Jeder war sich selbst überlassen und konnte selbstständig modellieren. Am Nachmittag las uns Martina Theiner aus dem Buch Das Flüstern der Mauern vor. Musikalisch umrahmt wurde die Lesung von einem Zitherspieler, der uns mit seinen Klängen in eine andere Welt entführte. Am Mittwoch stand am Vormittag ein Vortrag über den Blutdruck auf dem Plan. Geleitet wurde dieser von Nathalie Pichler. In diesem Vortrag erfuhren wir sehr viel über die Auswirkungen und die Ursachen für zu hohen Blutdruck und auch die Maßnahmen, um dieses zu verhindern. Am Nachmittag besuchten wir die Studios von Reich Südtirol. Dabei wurden uns Einblicke in die Entstehung der Tagesschau gegeben. Beeindruckend war, wie viel Technik und Mitarbeiter im Hintergrund benötigt werden, um ein Programm zu senden. Für mich war es eine sehr interessante Erfahrung, die Begegnungswoche 60+ zu begleiten und ich habe viele Sachen dazugelernt und einige neue Persönlichkeiten kennengelernt. Ich freue mich schon auf die nächsten Projektwochen.
Grüß dich alle miteinander. Ich bin die Margret, ich arbeite im Blindenzentrum in der Tagesgestaltung und ich habe gedurft, die Begegnungswoche 60+ zusammen mit der Claudia und mit dem Peter bisschen vorbereiten und dann auch begleiten und mitmachen. Ich erzähle euch jetzt, was wir Donnerstag, Freitag und Samstag so getan haben. Donnerstag in der Früh Um 7:45 war Turna mit dem Gatschen Franz. Und Vormittag hat uns dann die Linda vom Hilfsmittelbüro die technischen Hilfsmittel ein bisschen vorgestellt, vor allem die Alexa. Uns erklärt, was die Alexa alles kann, wie man sie nutzt und auch was sie im Haus hat, wie viel sie im Haus hat, eigentlich auch schon als Hilfsmittel einzusetzen ist mit Staubsauger und ganz viele Sachen, die man einfach über die Alexa mitsteuern kann. Sie hat uns auch gezeigt, wie man Münzen ertastet und wie das Papiergeld für Blinde gekennzeichnet ist. Das als Sehender denkt man gar nicht einmal darum, man weiß, dass es irgendwo gekennzeichnet ist, aber eigentlich bemüht man sich nicht, das jetzt einmal umzuschauen. Und das war einfach ganz nahe interessant. Am Nachmittag um 3:30 ist der Oberauchgeher gekommen und hat über Pilgerwege in Südtirol erzählt. Er hat erzählt, dass er öfters mit Bekannten einfach der Problem gehabt hat und gesagt, am Georg können wir mal reden, dass sie einfach zum Weg gegangen sind und im Gehen vielleicht Probleme gelöst haben und wenn nicht, dann mindestens so einfach, dass man sich das einmal kann auch von der Seele sprechen. Er hat ja vor vielen Jahren einfach ein Buch auch dazu geschrieben, Pilgerwege in Südtirol, wo einfach so kurze Besinnungswege beschrieben sein. Der Georg hat uns aber auch viel aus seinem Leben erzählt. Er hat uns erzählt, dass er viel schon gereist ist, in Jakobsweg mitgemacht und viele interessante Begegnungen gehabt hat. Und er hat uns auch ein bisschen einfach von dem erzählt, was er in der katholischen Männerbewegung tut in Südtirol oder getan hat und wie wichtig ihm Glaube ist, sein Glaube und sich auch dafür einzusetzen. Noch ein Nachtmahl sind wir in die Bar gegangen zum Spieleabend. Es hat einen Wattertisch gegeben und auf den anderen Tisch sind halt Schustelle zusammengeguckt und wir haben eine Weile gewürfelt, Würfelspiele gemacht, gepascht und danach haben wir wie geratscht, ein paar Quizfragen gestellt und die, was ein bisschen länger umgehalten haben, haben sich einfach noch ein Bier geleistet und haben sich untereinander unterhalten. Am Freitag in der Früh war Schwimmen mit Theresa und danach ist das Treffen von der kamelianischen Familie gewesen, das die Torkel Renate gestaltet hat und das Thema ist gewesen, Kranken- und Notfallseelsorge im Sinne des heiligen Camillus. Nachmittag um 2 ist zudem ein Wortgottesdienst gewesen in der Kapelle. Und danach sind wir ganz spontan eine Gruppe nach Eppenhaus gefahren und sind auf den Radweg spazieren gegangen und selber sehr angenehm und stückweise lustig, weil wir mussten auch schaukeln wie die kleinen Kinder. In Freitag auf Nacht haben wir noch ganz was Interessantes gehabt, und zwar die Klangreise mit der Daniela Alber. Wir sind zusammen im Turnsalon gewesen und sie hat uns einfach mit den Klangschalen in eine Welt geführt, die wir vielleicht einfach auch noch nie gesehen haben. Sie hat uns die Klangschalen ganz klein rumgekippt, dass wir die Vibrationen gespürt haben oder auch wer auf dem Boden gelegen ist, auf dem Bauch aufgelegt. Und das war ganz, ganz eine interessante Erfahrung. Entspannend, beruhigend und richtig, richtig fein. In Samstag nach dem Frühstück haben wir noch die Abschlussrunde gemacht. Jetzt haben wir einfach die Reihe um die Gäste oder die Teilnehmer, die gewesen sind, erzählen lassen, wie es ihnen also die ganze Woche gegangen ist. Wir haben viel mitgeschrieben, was sie an Positivem gehabt haben, was sie vielleicht gesagt haben, anders, ja, könnte man es anders machen. Und wenn wir es nachher zu Herzen nehmen und für ein anderes Jahr vielleicht einfach ein bisschen auch übersendern oder anders machen. Im Großen und Ganzen war es ganz nahe der feine Woche, obwohl ganz unterschiedliche Gruppen eine unglaublich tolerante Gruppe. Und das hat mir persönlich ganz, ganz viel gegeben und ich bin unglaublich dankbar, dass ich lange darf dabei sein. Ganz liebe Grüße an alle und eine gute Zeit.
Wissenswertes.
Also ich begrüße euch zum ersten Monatstreffen im Jahr 2026. Heute ist das Thema Demenz. Und besonders begrüßen möchte ich die heutige Referentin, die Frau Edith Moroder, Vizepräsidentin von der Alzheimer-Vereinigung. Ich denke mal, dass Sie ja zwei Worte noch zu Ihrer Person sagen. Also geht es eben um Demenz, um allgemeine Informationen, um Vorsorge, um Therapieansätze. Da sind viele Sachen drin und Fragen haben Sie Zentrum auch Platz, hat die Referentin schon gesagt.
Ich bin seit es eigentlich den Alzheimer-Verein gibt, ASA ist die Abkürzung für uns, Alzheimer Südtirol Alto Adige, damit es ja alles zweisprachig geht bei uns. Seit 25 Jahren oder über 25 Jahre jetzt gibt es uns. Also um Ihnen begreiflich zu machen, warum ich beim Verein bin, meine Mutter war demenzkrank. Und ich habe meine Mutter in dem Moment, wo es einfach keine andere Lösung gegeben hat, zu mir nach Haus genommen und sie betreut, solange es irgendwie möglich war. Das waren fast 6 Jahre. Und dann war sie noch 3 Jahre im Grieserhof, wo ich sie jeden Tag besuchen habe können. Ich kenne also die Situation in allen Phasen. Demenz ist ein Überbegriff, das erkläre ich Ihnen jetzt dann gleich. Meine Mutter hat eine Mischform gehabt, Alzheimer und vaskuläre Demenz. Und es war relativ schnell ziemlich schwierig mit ihr. Dazu muss ich sagen, meine Mutter war Lehrerin, war eine sehr gebildete Frau, 100.000 Interessen, plötzlich hat einfach alles nachgelassen. Die ersten Vergesslichkeiten, die merkt man normalerweise schon, aber man nimmt sie nicht besonders ernst. Erst wenn es dann wirklich schwieriger wird, wenn dann Ausfälle passieren, die wirklich ernste Folgen haben können, dann erst kommt man drauf und sagt, ja, das ist jetzt nicht mehr normal, das ist nicht normale Altersvergesslichkeit. Ne? Alle vergessen mal irgendwie immer wieder was, das kann ja passieren. Aber wenn mehrere Dinge zusammenkommen, wenn sich die Leute nicht mehr orientieren können, wenn man etwas nicht mehr kann, was man sein Leben lang ganz automatisch gemacht hat, dann ist schon ein Verdacht da. Nun, bei meiner Mutter waren es die Kochrezepte. Ganz einfach. Was Frauen natürlich ihr Leben lang immer automatisch machen und gar nicht nachschauen müssen. Meine Mutter hat mich plötzlich mitten am Vormittag angerufen und gesagt, du, wie gehen jetzt die Jägerschnitzel? Da sage ich, Mutti, das hast ja du mir beigebracht. Ja, stell dir vor, ich kann mich nicht erinnern. Meine Mutter hat nämlich ein super Gedächtnis gehabt und genau dieses Gedächtnis hat dann nachgelassen. Natürlich, irgendwann geht man halt dann zum Arzt. Meine Mutter hat einen Hausarzt gehabt und der Hausarzt hat gesagt, naja, nehmen Sie halt was, damit Sie das Gefühl haben, Sie nehmen was dagegen, aber es gibt eigentlich nichts. Das ist jetzt natürlich schon eine Weile zurück, da sind wir Anfang der 1990er Jahre. Die Krankheit entwickelt sich nämlich schleichend. Es geht eine Weile, aber immer ein bisschen weiter abwärts. Und mein Vater war damals noch am Leben. Also der hat natürlich, war auch Lehrer, muss man sich vorstellen. Und mein Vater hat mit meiner Mutter ständig Übungen gemacht. Gedichte, Lernen und Aufsagen und Spaziergänge, wo sie früher alle Bäume und alle Blumen und alles genau gekannt hat. Auf einmal geht nichts mehr. Und da war ja ganz verzweifelt. Ne? Ich bin dann losgezogen und habe mich bei den Ärzten erkundigt. Und zwar nicht beim Hausarzt, sondern in der Geriatrie. Und dort habe ich dann die Bücher bekommen, die ich dann natürlich durchstudiert habe, damit ich eine Ahnung kriege von der ganzen Geschichte. Ich war natürlich genauso unvorbereitet wie alle anderen, denen sowas passiert in der Familie. Und schlussendlich habe ich dann meinem Vater erklärt, du pass auf, sie ist krank, sie kann nichts dafür. Es ist wirklich etwas mit ihrem Kopf, was nicht mehr funktioniert. Und das hat sie dann selber auch noch mir gesagt, da oben ist einfach Nebel, da geht nichts mehr. Ich erinnere mich an nichts mehr. Und das war dann schon eine schlimme Situation. Nun, meine erste Folie, die Sie vielleicht hinter mir sehen, aber ich erkläre es natürlich ganz genau, was da gemeint ist. Diese Folie zeigt nichts anderes als den Begriff Demenz. Was heißt das eigentlich? Das ist ein Wort, das schon sehr alt ist. Also schon in der Antike, schon der Cicero hat von Dementia gesprochen. Die Wurzel drinnen ist Mens, Verstand. De ist Privativum, also weg, der Verstand fällt aus. Demenz heißt nichts anderes als unsinnig, verrückt, haben schon die Antiken gewusst, wie sowas geht. Dementia ist also ohne Verstand, wahnsinnig, was natürlich nicht ganz genau hinkommt. Das Bild dazu erklärt sich fast schon von selber, der Kopf mit den Puzzleteilen, die auseinanderfliegen. Also man hat das Gefühl, es verschwindet etwas. Also was vorher ganz normal funktioniert hat, ist auf einmal weg. Jetzt muss man sich vorstellen, was die Menschen erleben, was sie selber erleben in dem Moment. Überlegen Sie mal selber, wenn man nicht mehr unterscheiden kann, ob man etwas wirklich getan hat oder ob man sich das nur vorstellt oder ob man es geträumt hat und das gar nicht stimmt. War das jetzt gestern? Ist es heute? War das richtig so? Habe ich schon gegessen oder muss ich erst essen? Lauter solche Sachen. Und das passiert immer wieder. Und immer wieder hat man das Gefühl, man ist sich nicht sicher, was jetzt wirklich real ist, mit was man eigentlich zu Recht. Unsicherheit, die die Menschen empfinden, die ist ganz schrecklich. Und ganz am Anfang ist es logisch, und meine Mutter war ein typisches Beispiel dafür, dass man ganz verzweifelt wird, weil man sich nicht mehr auskennt. Wo sind jetzt meine Schlüssel? Das passiert manchen Leuten, ne? Wo lege ich die Autoschlüssel hin oder sowas? In dem Fall ist es aber etwas, was permanent vorkommt, immer wieder. Und warum? Weil die Leute ständig herumsuchen gehen, immer wieder irgendetwas suchen, was sie selber verlegt haben. Und dann kommt das Problem, eigene Fehler zugeben? Nein, da muss jemand anderer dahinter sein, das muss jemand statt mir gemacht haben. Meine Mutter war da großartig in der Beziehung. Die hat dann einfach mich verantwortlich gemacht, logischerweise. Was hast du mit meinen Briefen, mit meinem Schmuck, mit meinen Zeitungen, mit meinen Tagebüchern? Wo ist das ganze Zeug? Wo hast du das hingetan? Hast du mir das gestohlen? Ja, Gottes Willen. Natürlich habe ich es nicht gestohlen. Jetzt muss ich, gehen wir miteinander suchen. Vielleicht hast du es selber verlegt. Nein, ich nicht. Um den Demenzbegriff ein bisschen genauer Ihnen zu erklären, habe ich da eine Grafik. Sie müssen sich, das kennen Sie alle, eine Tortengrafik vorstellen. Ja? Einfach ein Kreis. Ungefähr die Hälfte, etwas über der Hälfte, ist die Alzheimer-Demenz. Denn Demenz ist ganz einfach ein Oberbegriff für alle verschiedenen Formen von Demenzen. Es gibt nämlich viele. Es gibt nicht nur die Alzheimer. Es gibt auch die vaskuläre Demenz. Das sind ungefähr 15%. Es gibt Mischformen Alzheimer und vaskuläre Demenz. Vaskuläre Demenz ist das, was man früher als Arteriosklerose bezeichnet hat, also verstopfte Adern im Gehirn, die dann nicht mehr funktionieren. Wo einfach Teile vom Gehirn wie kleine Hirnschläge dann einfach veröden sozusagen, wo also nichts mehr geht. Alzheimer ist wieder eine andere Form. Alzheimer sagt man, aber man ist sich nicht ganz sicher. Seit Jahrzehnten ist die Forschung hinterdrein und versucht zu erklären, woher das Ganze eigentlich kommt. Alzheimer soll von Plaques kommen, die zwischen den Nervenzellen sich ablagern und dann einfach die Verbindungen unterbrechen. Die Synapsen funktionieren nicht mehr. Sie wissen, das Denken ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Und wenn da die Impulse von einer Nervenzelle zur anderen nicht mehr funktionieren, ja, dann natürlich ist so manches, was ausfällt. Das ist die Alzheimer-Demenz. Aber woher diese Plaques kommen, das weiß man immer noch nicht. Immer noch nicht. Das heißt, großartig die Ursachen, ja, Ursachen. Es sind verschiedene Formen von Demenzen. Das schon. Es gibt die frontotemporale Demenz, die also mehr in der Stirn, im Stirnlappen sich konzentriert. Es gibt die Lewy-Körperchen-Demenz. Es gibt das Korsakow-Syndrom, das man bei Alkoholikern feststellt, die immer das Gleiche erzählen und das sehr spannend, sehr toll, aber immer nur das Gleiche. Also es gibt viele verschiedene Formen. Es gibt auch Formen, die angeboren sind, zum Beispiel ein Wasserkopf, von dem haben Sie sicher alle schon gehört, Hydrocephalus, was das bedeutet. da kann natürlich das Gehirn auch schon geschädigt sein. Diese verschiedenen Formen laufen alle unter dem Oberbegriff Demenz. Nur, eben wie gesagt, die Ursachen, die eigentlichen Ursachen, da ist man sich immer noch nicht im Klaren. Natürlich redet man normalerweise von der Alzheimer-Demenz, nicht? Weil sie einfach die häufigste Form ist, die wichtigste Form. Und warum heißt die so? Nach dem Entdecker dieser Krankheit, Dr. Alois Alzheimer, hat im fernen Jahr 1901 bis 6 eine Patientin betreut in Frankfurt. Eine Patientin, wie Sie hier auf der Seite sehen, die ist berühmt geworden in der Medizingeschichte, die heißt Auguste Deter. Diese Frau Auguste war gar nicht so alt, die war um Mitte 50 herum und war vollkommen durch den Wind. Der Neurologe und Psychiater Dr. Alzheimer hat sie untersucht, hat Protokolle geschrieben über die Untersuchungen. Er hat sie begleitet eine Weile und gesagt, mit der Frau ist einfach nichts mehr anzufangen. Immer wenn man sie irgendetwas gefragt hat, dann hat sie immer die Antwort Auguste gegeben. Auguste. Sie heißt Auguste und Auguste ist es geblieben bei allen anderen Fragen auch. Als dann die gute Frau Auguste Deter gestorben ist, hat der brave Neurologe ihr Gehirn untersucht. Und das ist eben damals so gewesen. Er hat Schnitte gemacht, ne, wie das halt eben bei einer Obduktion gemacht wird, und hat gesehen, dass das Gehirn total geschrumpft war. Hat es dann publiziert, wie die Ärzte das halt eben machen. Und seine Kollegen haben gesagt, der macht sich bloß wichtig. Das hat man ja immer schon gehabt, dass das Gehirn nachlässt im Alter, das ist ja logisch, das geht halt so. Und das ist nichts Neues, absolut nichts Neues. Und man hat den guten Dr. Alzheimer einfach nicht ernst genommen unter Kollegen. Wahrscheinlich waren sie alle auch ein bisschen neidig. Jedenfalls sind gute 70 Jahre vorbeigegangen, bis man dann mit der Krankheit plötzlich wieder was gemacht hat. Und dass die Forscher dann auffällig gemerkt haben, es gibt sehr viele Fälle von dieser Krankheit. Und der damals, der Dr. Alzheimer, der hat ganz genau richtig gesehen. Der hat also eine neue Krankheit beschrieben. Das stimmt also. Ich zeige Ihnen, wie das Gehirn ausschaut. Auf einer Seite, also links, ist das normale Gehirn. Sie wissen, Gehirn schwimmt eigentlich in einer Flüssigkeit im Kopf. Normalerweise ist das Gehirn ja wunderschön geschützt von unserem Schädel. Das sind ja doch ziemlich starke Knochen, die sich entwickeln. Die wachsen auch von Kindheit an, die wachsen mit dem Gehirn, aber natürlich, das Gehirn besteht aus sehr vielen verschiedenen Teilen und die müssen alle zusammenarbeiten. Es ist ja nicht so, dass nur ein Teil arbeitet und der andere kümmert sich um nichts. Die linke Seite ist also so, wie ein Gehirn richtig ausschauen soll. Schön weich natürlich, seine weiches Gewebe, aufgefaltet. Je mehr Falten, umso besser, nicht? Also umso intelligenter sind wir. Und auf der rechten Seite sieht man den Teil eines Alzheimer-Gehirns. Das schaut so aus wie ein vertrockneter Schwamm. Löcher, Gewebe, das zurückgeht und sogar ganz unten, also das limbische System, das ist der Hippocampus, vielleicht haben Sie von dem mal gehört, das ist das älteste Gehirn im Kopf. Dort, wo die Gefühle und die Orientierung und das Gedächtnis eigentlich Platz hat, auch dort ist das Gewebe verschwunden oder geschwunden. Nicht ganz verschwunden, aber immerhin so stark reduziert, dass so ein Gehirn nicht mehr funktionieren kann. Das ist also dann das, was der Dr. Alzheimer gefunden hat bei der Auguste Deter, bei seiner Patientin. Die Anzeichen einer solchen Demenz. Das ist eben das Wichtige. Normalerweise wissen Sie alle, dass es heißt, ja, vergessen. Man wird vergesslich. Right? Gedächtnis lässt nach. Und zwar, Das Kurzzeitgedächtnis, also das, was gerade passiert ist, das lässt zuerst nach. Und das Langzeitgedächtnis, das funktioniert noch länger, aber natürlich auch nicht mehr. Gedächtnisstörungen also sind ein wichtiges Alarmzeichen, sagen wir so. Dazu kommen aber noch andere Dinge. Also mit Vergesslichkeit allein ist das noch keine Diagnose. Achtung, ja? Vergesslich sind wir alle. Alle haben irgendwelche Probleme mit der Konzentration oder solchen Dingen. Wichtig ist, dass bei einer ernsten Demenzerkrankung viele verschiedene Sachen nicht mehr funktionieren. Der zweite Punkt wäre Schwierigkeiten bei alltäglichen Aufgaben. Also, wie ich es Ihnen vorher geschildert habe, etwas, was man sein Leben lang ganz automatisch macht und dann auf einmal nicht mehr kann. Orientierungsschwierigkeiten. Sie haben sicher alle von Leuten gehört, die ausgehen und nicht mehr zurückfinden. Also die eigene Straße nicht mehr erkennen, die eigene Wohnung nicht mehr erkennen, das eigene Viertel nicht mehr finden, irgendwo einfach sich verirren. Apathie ist das, also was dann eigentlich typisch ist für diese Leute. Sie ziehen sich zurück. In dem Moment, wo man so unsicher ist, was mache ich jetzt? Stimmt das mit mir noch? Ja, dann natürlich werde ich automatisch mich zurückziehen. Nicht? Dann bin ich nicht mehr so gern in Gesellschaft, weil ich ja auch nicht mehr so gut mitreden kann und die Leute vielleicht merken, dass bei mir irgendwas nicht stimmt und dann natürlich schaut man drauf, dass man eben lieber zu Hause hockt und sich um nichts mehr kümmert. Fehlende Worte, was heißt das? Die Begriffe fallen einem nicht mehr ein. Sie wissen vielleicht alle mehr oder weniger, bei älteren Leuten kommt das gerne vor. Ein Kabarettist hat das mal so wunderschön gesagt, die ganze Welt verdingst. Weil man immer alles, der richtige Begriff einem nicht mehr einfällt und dann sagt das Ding, das Ding da und das Ding und das eigentliche Wort ist nicht mehr da, ist nicht mehr verfügbar. Man hat es auf der Zunge, ist ja klar, man möchte gern, aber es geht nicht. Verlegen von Dingen, das ist auch so etwas ganz Typisches, das habe ich Ihnen vorher schon gesagt. Sachen, die man normalerweise, die einen bestimmten Platz haben in der Wohnung, die sind dann auf einmal nicht mehr dort, wo sie hingehören. Nicht? Wenn man Sehschwierigkeiten hat, wie Sie alle hier, dann ist das umso schlimmer, wenn man die Sachen nicht mehr dort findet, wo sie eigentlich sein müssen. Und da haben wir ein schönes Foto, das Sie vielleicht alle schon gesehen haben. Wir haben als Alzheimer-Gesellschaft eine Ausstellung gemacht mit typischen Fotos und das ist so ein typisches Foto. Das sind die Schuhe im Kühlschrank. Das gibt es, ja? Also Verlegen von Dingen, Dinge, die dort sind, wo man sie auch gar nicht vermutet, nicht? Wo man gar nicht, ein normaler Mensch gar nicht drauf käme, das so dort hineinzustecken. Also Schuhe im Kühlschrank ist so ein ganz typisches Phänomen. Nochmal ein bisschen genauer. Die Schwierigkeiten, die jemand anfangs mit Demenz haben kann. Wir haben gesehen, zunehmende Vergesslichkeit, also zuerst sind es vielleicht Kleinigkeiten und dann sind es ernstere Dinge. Meine Mutter hat dann Dokumente weggeräumt oder weggeschmissen. Sie hat Dinge, die ihr selber auch wichtig waren. Logisch, in dem Moment, wo sie aufräumen wollte, war dann einfach alles weg. Danach hat sie es natürlich wieder gesucht. Es gibt ein dauerndes Kramen und Suchen. Nächtliche Unruhe, das kommt ganz sicher, ist auch ein Symptom, wenn Leute mitten in der Nacht aufstehen, sich nicht mehr orientieren können und sich anziehen. Meine Mutter war da großartig, die hat sich fix und fertig angezogen, Handtasche und die Schuhe und den Mantel und jetzt gehen wir spazieren. Ich bin ja auch erst aufgewacht von dem Rummel, den sie veranstaltet hat. Ich sage mir, schau hinaus, es ist ja noch alles dunkel. Das macht nichts, jetzt gehen wir spazieren. Warten wir noch, bis es hell wird und es ist kalt draußen und natürlich versucht man die längste Zeit, komm mit mir herunter und jetzt gehen wir doch wieder ins Bett. Und nein, ich gehe jetzt spazieren. Du musst mich gar nicht begleiten. Ne? Natürlich habe ich sie begleitet, ist ja klar. Kann ja nicht mehr allein unterwegs sein. Also solche Dinge passieren natürlich, das ist eines der Symptome. Wortfindungsstörungen, das haben wir jetzt schon gehabt. Orientierungsstörungen, also sich nicht mehr zurechtfinden, nicht mehr wissen, wo man eigentlich ist. Verwirrtheit kommt auch dazu. Also Zustände, wo man sich überhaupt nicht mehr auskennt. Und das kann dann so weit kommen, dass diese Leute, Sie wissen wahrscheinlich das, kennen Sie wahrscheinlich von Erzählungen, auch die nächsten Angehörigen werden nicht mehr erkannt. Plötzlich. Ich habe da ein ganz besonders einschneidendes Erlebnis an den Anfang von meinem Buch gesetzt. Meine Mutter hat mir nach einem Frühstück ein Trinkgeld gegeben. Sie können sich vorstellen, was das bedeutet, wie einem da zumute ist. Also das war ein schrecklicher Moment. Andererseits aber ist das ja auch wieder ein Zeichen, nicht? Ich habe das mitgelernt. Es ist ein Zeichen, dass ich es nicht falsch gemacht habe. Sie hat sich bedankt, sie hat sich wohlgefühlt. Das war ja in Ordnung. Also ist sie zufrieden gewesen? Trinkgeld hat man früher nicht einfach so gegeben. Das war schon immer ein Zeichen, dass man mit der Bedienung zufrieden ist. Also war das für mich eine Bestätigung. Natürlich war das ein Moment. Danach kann alles wieder halbwegs normal sein. Also es ist ein Moment, der passiert und dann geht's wieder irgendwie. Abnehmende Konzentration, auch das haben wir. Also Leute können Gesprächen nicht mehr gut folgen. Ganz besonders schlimm zum Beispiel beim Fernsehen, nicht? Die Nachrichten. Es geht immer alles wahnsinnig schnell, schnell, schnell. Und die Leute folgen nicht mehr richtig. Sie können sich nicht mehr so gut konzentrieren. Und dann kommt schon wieder das nächste Bild und dann wieder ein anderer Text und dann kennt man sich gar nicht mehr aus. Aber auch das ist typisch, nicht? Dass wir als reizüberflutete Menschen gewöhnt sind, dass wir alles Mögliche, alles gleichzeitig absorbieren. Das geht halt nachher nicht mehr. So, und was tut man dann irgendwann? Natürlich geht man zuerst zum Hausarzt, das habe ich Ihnen ja geschildert, aber der Hausarzt, der war auf sowas nicht eingerichtet. Also Langzeitpatienten mögen die Hausärzte sowieso nicht so gern. Dass das eine Krankheit ist, die anfängt und nicht besser wird, sondern immer nur schlechter wird, das ist etwas, was ein Arzt nicht besonders gern hat. Also müsste man zum Facharzt gehen. Und wie entsteht die Diagnose eigentlich? Was soll man denn dann tun? Also, da gibt es einzelne Bereiche, die man einfach abklappern muss. Nicht? Also eine Diagnose ist ein sehr komplexes Phänomen, das man einfach mit der Zeit in verschiedenen Möglichkeiten einfach durchexerziert. Das erste ist die Anamnese. Anamnese ist natürlich auch wieder so ein schönes Fremdwort. Das heißt nichts anderes als die Erinnerung an frühere Krankheiten oder ein Lebensstil, ne, der entsprechend ist. Zum Beispiel, das haben Sie sicher alle mitbekommen, Boxer, die ständig Schläge auf den Kopf kriegen, die entwickeln garantiert in ihrem älteren Leben dann eine Demenz. Irgendeiner Form. Also muss man wissen, was war der Mensch, wie hat er sein Leben verbracht, welche Arbeit hat er gemacht, war das eine gefährliche Arbeit und so weiter. Das ist die Anamnese. Dann neurologische Untersuchung, also schauen, wie geht es den Nerven möglichst mit einer Bildgebung. Das ist die berühmte Magnetresonanztomographie. Da gibt es jetzt ganz fantastische Apparaturen, mit denen man tatsächlich das Gehirn auch ganz genau durchsuchen kann und erklären kann, woher kommt der Schaden. Besteht ein Schaden? Wie alt, wie groß ist der? Dann sind psychologische Tests zu machen, also zu zeichnen, eventuell Wörter wiederholen, Wörter finden, Tests, also eine ganze Batterie natürlich wird da gemacht, die uns typische Ergebnisse geben können. Und dann noch Laboranalysen, das Blut wird untersucht, eventuell auch noch die Rückenmarkflüssigkeit, um ganz genau zu sein. Also, eine Diagnose ist eine sehr komplexe Geschichte. Man kann nicht einfach selber eine Diagnose stellen und sagen, ja, ich vergesse immer mehr und jetzt habe ich Alzheimer. Also das ist ein Blödsinn, nicht? So darf man natürlich nicht tun. Nun, wenn die Diagnose steht, bei meiner Mutter war es relativ schwierig, sie dazu zu bringen, dass sie sich das endlich eben dieser Diagnose unterzogen hat. Und dann war es ganz klar. Und dann geht das Leben mit Alzheimer an. Was ist zu tun? Wie muss man sich jetzt benehmen? Was soll man machen? Man muss sein Leben natürlich umkrempeln und den Betroffenen helfen. Denn was ich Ihnen vorher geschildert habe, wie schlimm diese Situation für Kranke ist, ganz am Anfang schon, es ist ganz logisch, dass die in Depression geraten. Meine Mutter war immer wieder in Tränen aufgelöst. Was ist mit mir? Erklär mir das und das 10-mal am Tag immer wieder neu. Erklär mir, was ist mit meinem Kopf? Warum ist das so? Und weil es ist alles neblig da oben. Ja, natürlich ist das schwierig. Das ist eine schwierige Situation. Vor allem für die Leute, die krank sind, die das auch mitbekommen. Man glaubt das ja nicht, aber sie verstehen das ganz genau, dass mit ihrem Kopf etwas nicht mehr stimmt. Und das ist entsetzlich schwierig. Sich informieren, das ist das, was ich Ihnen vorher gesagt habe. Informieren muss man sich natürlich über die Krankheit, denn sonst ist man total vor den Kopf geschlagen. Man kennt sich gar nicht mehr aus. Also man muss wissen, was auf einen zukommt, sozusagen. Sich organisieren, denn natürlich mit der Zeit können diese Leute nicht mehr allein bleiben. Sie können sich vorstellen, wenn der ganze Rhythmus am Tag durcheinander geht, weil sie sich nicht mehr selber versorgen können oder das Gefühl haben, ich habe mich längst schon gewaschen, ist alles in Ordnung, ich habe die Wäsche gewechselt. Stimmt nicht. Dann muss man sich eben entsprechend organisieren in der Familie. Die Familie ist der erste Ansprechpartner, der eingreifen muss in einem solchen Fall. Sonst geht es ja nicht. Also müssen alle in der Familie mittun und jeder sollte, oft passiert das leider nicht, einen Teil der Aufgaben übernehmen, wenn es geht. Wenn mehrere Geschwister sind zum Beispiel, dann könnte man sich vorstellen, dass das eigentlich schon gut funktionieren könnte. Sich organisieren, das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Und dann am Ende trotzdem Überforderung vermeiden. Und zwar deswegen, weil man in die Krankheit hineinrutscht und in die Organisation und schlussendlich nichts anderes mehr tut, als sich nur mehr um diese kranken Leute zu kümmern. Die Angehörigen müssen wissen, auf was sie sich einlassen. Ne? Die müssen wissen, was auf sie zukommt. Und das ist wichtig, dass man dann wirklich eine Ahnung hat, dass es eine Krankheit ist. Meine Mutter war imstande, davonzulaufen, ne? Sie wissen, wie das sein kann. Sie wollte immer heimgehen. Natürlich meine Wohnung, die war nicht ihre Wohnung, die sie sich vorgestellt hat, aber ich bin drauf gekommen, dass das die Wohnung in ihrer Kindheit war und das ist dann sowieso unmöglich gewesen. Aber sie ist mir davongelaufen, ja. Sie war imstande, obwohl sie eigentlich sonst, wenn ich mit ihr spazieren gegangen bin, dann hat sie sich schwer eingehängt bei mir und dann war alles langsam und Schritt für Schritt. Aber wenn sie selber etwas wollte, dann ist das ganz schnell gegangen. Und da war sie schon, wir haben sie dann gefunden, bitte, wir waren in Gries und sie ist bis in den Obstmarkt hinausgerannt. Der Krankheitsverlauf, der sagt Ihnen vielleicht nicht gar so viel, aber gerade um auf diesen Einwurf zurückzukommen, die Krankheit ist eine Krankheit, die nicht besser wird. Ja? Wenn man einen halbwegs guten Tag erlebt mit diesen Leuten, also wie ich Ihnen geschildert habe, in dem Moment, wo sie mich nicht mehr kennt, ist natürlich ein schwieriger Moment für mich. Am nächsten Tag schaut alles wieder ganz anders aus, es kann überraschend sein, sie kann wieder viel besser drauf sein, sie kann sich gut mit mir unterhalten, solange es noch geht. Aber man darf sich keine Illusion machen, dass das dann aufwärts ginge. Das ist eben nicht so. Die Krankheit wird immer nur schlimmer. Und es fängt mit den Frühsymptomen an. Dann haben wir die Diagnose und die Selbstversorgung ist dann sowieso nicht mehr drin. Verhaltensstörungen kommen auch dann noch dazu. Dauerpflege. Sie können sich vorstellen, es wird dann einfach alles nicht mehr funktionieren. Alles, was vorher funktioniert hat, automatisch geht eben nicht mehr. Man glaubt es nicht, aber es ist immer noch möglich. Ich habe immer das Gefühl gehabt, na jetzt ist wirklich, schlimmer kann es nicht sein. Nein, es geht immer noch weiter abwärts. Also wenn jemand dann nicht mehr weiß, wie man kaut und wie man schluckt, stellen Sie sich das mal vor. Das ist schon ernst, ne? Aber da sind wir dann schon sehr weit fortgeschritten. Früher hat man gesagt, naja, die Krankheit, so wie es da in diesem, das ist eine alte Grafik, da hat man gesagt, ungefähr 10 Jahre. Meine Mutter war genau nach Handbuch 10 Jahre effektiv mit Symptomen krank. Obwohl man sagt, die Krankheit fängt viel früher schon an. Meine Mutter hat sehr schnell aufgehört, richtig zu sprechen. Das nennt man Aphasie, ne? Also etwas, zuerst fehlen die richtigen Begriffe und dann wird es immer schwieriger, irgendetwas zu sagen, was noch Zusammenhang hat. Dass man also das auch versteht, was gemeint ist. Das ist. Also die Krankheit ist unheilbar. Aber man kann die guten Zeiten verlängern mit den Medikamenten. Das ist inzwischen möglich. Also es gibt solche Medikamente. Ich habe nachher auch noch eine Folie, da werde ich Ihnen noch was erklären. Der erste Schritt für Angehörige, aber auch für die Kranken selber, ist die Krankheit akzeptieren. Das ist wahnsinnig schwierig. Natürlich, sich eingestehen, ich bin nicht mehr imstande, viele Dinge, die ich mein Leben lang gemacht habe, zu machen. Ich kann das einfach nicht mehr. Und Achtung, es ist nicht nur eine Krankheit, die alte Leute betrifft. Es gibt immer mehr auch jüngere Patienten. Und das ist natürlich noch einmal ein größeres Problem. Das sind Leute, die noch mitten im Leben stehen, die noch einen Beruf haben, die vielleicht Familie haben und kleine Kinder. Und dann geht auf einmal nichts mehr, so wie es soll. Das ist schon etwas sehr Ernstes. Dann muss man natürlich den Alltag planen, eine Routine einführen, damit man immer zur gleichen Zeit das Gleiche macht. Dass die Leute eine gewisse Sicherheit bekommen, wie der Tag abläuft. Ne? Das ist einfach eine Routine, ist einfach wie ein Korsett, wo man dann drin steckt und es funktioniert doch irgendwie. Die Familie, wenn man eine größere Familie hat, also ich habe meinen Mann und meine Kinder einbezogen, denn wir haben gemeinsam entschieden, die Oma kommt zu uns und die waren dann auch alle sehr brav, also es hat funktioniert, irgendwie. Natürlich, zu Hause bei ihr war ich allein. Familie und Umfeld einbeziehen. Das heißt, die Krankheit nicht verstecken. Nicht, wie es oft in den Dörfern passiert, in der Stadt weniger. Aber man hat immer noch die Tendenz, sich zu genieren für diese Krankheit. Ganz komisch. Es gibt Leute, die jeden Tag in die Bank gehen und 100 Euro abheben. Und das jeden Tag und immer wieder neu. Und die Bankbeamten machen das ganz automatisch. Aber wenn sie Bescheid wissen, dann kann man etwas dagegen unternehmen. Wenn sie es nicht wissen, dann ist es wieder was anderes. Frauen, die womöglich immer jeden Tag dasselbe einkaufen. Der ganze Kühlschrank ist voll mit Schinken und Zeug, das alles kaputt geht mit der Zeit. Aber weil sie einfach das Gefühl haben, sie haben das noch nicht getan, das ist jetzt notwendig und das machen sie jetzt. Also, nachschauen im Kühlschrank, nicht? Das ist etwas, was wichtig ist. Nachschauen im Wäschekorb, ob da wirklich die Wäsche gewechselt wird. Nicht? Nachschauen, ob man nicht eventuell doch einmal auch duschen sollte. Lauter solche Dinge, die sind einfach wichtig. Und dann Sicherheit geben, also die Leute auffangen, wenn sie Probleme haben, wenn sie unsicher sind, sie nicht allein lassen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Was sagen, schau, natürlich, du bist krank, aber wir sind da, wir schauen auf dich. Gefahren ausschalten, natürlich im Haus gibt es viele Möglichkeiten, wo man stolpert, wo man etwas nicht sieht, wo man den Lichtschalter nicht mehr findet und dann über die Treppe hinunterfällt zum Beispiel. Lauter solche Dinge, ne? Da gibt es eben Möglichkeiten. Man muss sich das so vorstellen in der Familie, ich habe das immer wieder mir überlegt, das ist wie ein kleines Kind. Um das herum muss man ja auch die ganze Familie organisieren. Ein kleines Kind muss sich ja auch erst zurechtfinden und natürlich hilft man ihm. Eine solche Kranke in der Familie ist ganz ähnlich. Auch da muss man vorausdenken, was könnte passieren und was muss ich jetzt vermeiden, was muss ich jetzt von vornherein ausschalten und die Zukunft planen, wie soll es weitergehen. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Das wäre eine Folie, wo es um die Grundbedürfnisse von Menschen mit Demenz geht. Welche Bedürfnisse haben sie? Das ist gar nicht so einfach. Das ist ja klar, die Leute wollen geborgen sein, sie wollen zu Hause sein, so lang wie möglich. Ist ja verständlich. Sie wollen in der Familie bleiben, solange es irgendwie funktioniert. Sie wollen einbezogen werden. Also schlimm, wenn man, weil man hat ja nie, man weiß ja nie genau, was die Leute mitbekommen, was sie verstehen und was sie nicht mehr verstehen. Wenn man über ihren Kopf hin redet und etwas erzählt, was ihnen vielleicht sogar wehtut, auch da ist aufzupassen. Ne? Sie einbeziehen, wenn eine Entscheidung ansteht. Sie beschäftigen. Das ist ein eigenes Thema. Sich beschäftigen, wenn das Fernsehen nicht mehr funktioniert, wenn man nicht mehr lesen kann, weil man sich nicht mehr konzentrieren kann. Was tut man denn dann den ganzen Tag? Sie können sich vorstellen, so ein Tag ist wahnsinnig lang. Wie soll man sich beschäftigen? Was machen? Man kann ja nicht dauernd spazieren gehen. Ist ja auch nicht möglich. Also da muss man sich einiges überlegen. Persönliche Bindung, also das Gefühl haben, ich bin in einer Familie aufgehoben, ich bin noch Teil dieser Familie, auch wenn es oft nicht einzusehen ist. Und die Identität, auch das geht verloren. Mit der Zeit erkennen die Leute sich ja auch selber nicht mehr. Sie schauen in den Spiegel, hallo, und begrüßen jemanden und reden mit der Person im Spiegel, aber sie wissen nicht, dass sie das selber sind. Das wäre jetzt so ein bisschen was für unseren Verein, also gleich damit Sie Bescheid wissen, wir sind ganz in Ihrer Nähe, am Grisser Platz, also im Altmannhaus, ganz oben unterm Dach, wo die Vereine sind, haben wir unser Büro. Und natürlich sollte man sich anmelden, denn es ist immer jemand da am Montagnachmittag und am Mittwoch. Sonst müsste man halt eventuell anrufen, aber wen es interessiert, den kann ich dann auch die Nummern geben. Jedenfalls sind wir für persönliche Beratung natürlich auch. Das ist jetzt noch ein Hinweis, ich habe Ihnen das schon gesagt, Alzheimer ist nicht heilbar, aber man kann es behandeln. Und zwar mit Medikamenten. Es gibt inzwischen Medikamente, zum Glück. Also es gibt Medikamente, die gegen das Vergessen, also Linderung der Symptome sozusagen, sind, die die Krankheit auch verlangsamen können. Also es wird hinausgeschoben. Zeiten werden einfach verlängert, wo es halbwegs gut funktioniert. Antidepressiva. Sie können sich vorstellen, das ist wichtig, weil die Leute wirklich ganz verzweifelt sind, gerade am Anfang. Also Medikamente, die gegen solche Schwierigkeiten sind, die einfach die Stimmung ein bisschen aufhellen. Neuroleptika, das sind gegen Psychosen, gegen Halluzinationen. Es gibt aber auch nicht medikamentöse Therapien. Also, vielleicht haben Sie davon gehört. Musiktherapie, Kunsttherapie, Verhaltenstherapie, Ergotherapie, das kennen Sie vielleicht selber sogar, Milieutherapie und Gedächtnistraining und lauter solche Dinge. Das kann mithelfen, das kann die Situation verbessern. Am besten ist es natürlich, wenn man beides zusammentut, ne? Medikamente und nicht-medikamentöse Therapien. Da habe ich nochmal aufgeschrieben, das wollen Sie wahrscheinlich auch alle wissen, was kann man dagegen tun, welche Risiken gibt es, an solchen Krankheiten tatsächlich zu leiden. Also was sollte man, welche Risiken sollte man absolut vermeiden? Das allererste sind natürlich Hirnverletzungen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Ich habe es Ihnen vorher schon gesagt, die Boxer. Oder, Achtung, Fußball. Sie mögen sicher alle Fußball, nicht? Jeder Kopfschuss. Rauchen. Sie wissen alle, dass Rauchen nicht gesund ist, nicht? Auch fürs Gehirn nicht. Dann geringe Bildung heißt es. Ja, also Leute, die in ihrem Leben sehr wenig Schulen gemacht haben, vielleicht sogar einfach 400 Wörter herumklauben, nicht? Und nicht mehr. Und auch nicht lesen und sich nicht weiterbilden. Auch das ist ein Problem. Denn, ich sage wieder das Beispiel meiner Mutter. Meine Mutter war sehr gebildet und sie hat lange Zeit ihre Situation zugedeckt. Sie hat das wunderschön kaschiert. Sie war für fremde Leute, für mich nicht mehr natürlich, aber für fremde Leute, denen wir begegnet sind, die haben immer gesagt, deiner Mutter geht es ja wunderbar, die ist ja super beisammen. Nein. Aber sie hat das wunderschön einfach zugedeckt. Soziale Isolation, Einsamkeit ist schlecht. Das wissen Sie alle und deswegen sind Sie alle hier zusammen. Und dann kommen zwei Dinge, mit denen ich auch zu tun habe, nicht nur Sie. Schwerhörigkeit und Sehverlust. Also auch das muss man so bald wie möglich korrigieren. Depressionen. Depressionen, das kann jedem passieren. Ja? Depressionen sind eine Krankheit. Und manchmal kann man die von ersten Symptomen von Demenz nicht unterscheiden. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man zum Arzt geht und die Diagnose machen lässt. Denn wenn es nur eine Depression ist, dann kann man das kurieren. Ja? Dann gibt es Medikamente und die sind sehr gut. Wenn es Demenz ist, dann schaut es ein bisschen anders aus. Bluthochdruck ist ungesund, das wissen Sie sicher alle. Cholesterin ist natürlich auch nicht gerade indiziert. Wenn jemand dauernd nur süßes und fettiges Zeug isst, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass man mit der Zeit krank wird. Diabetes, logischerweise, ist dann eigentlich die Folge. Auch Luftverschmutzung hat etwas zu tun. Auch Luftverschmutzung ist ein wichtiger Faktor, interessanterweise. Also es wird immer wieder neu, werden die Risikofaktoren immer wieder neu definiert. Übergewicht ist auch nicht gerade gut. Alkohol, da brauchen wir gar nicht zu reden. Alkohol ist ein Neuronenkiller per excellence. Und körperliche Inaktivität ist auch nicht gesund. Also wenn Leute immer nur als Couch-Potato vor dem Fernseher hocken, dann ist es sicher auch nicht gut. Ne? Ich sage das zuerst für mich, ich hocke zu lang am Schreibtisch. Aber bitte, ne? Alle müssen wir uns ein bisschen zusammenreißen und was tun dagegen.
Wir sind nun am Ende dieses Hörbriefes angekommen. Wir hoffen, dass für jeden von euch etwas dabei war, wünschen euch noch einen schönen Frühling und freuen uns schon auf das nächste Mal. Katrin, Peter und Veronika.